Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Preis dem Herrn. Auf denn die Nacht wird kommen, wo niemand mehr wirken kann. Die Zeit geht so schnell dahin, die rast mit 180, 200 Stundenkilometer. Und was weiß ich, so schnell geht die Zeit dahin. Mein Thema heute ist, lebe ein Leben, das etwas bewegt, das etwas zustande bringt, dass wir, wenn die Jahre vorbei sind, dass wir nicht nur weinen und sagen, guck mal, die Nacht ist vergangen, alles ist vorbei und ich habe die Ernte noch nicht eingebracht. Es ist ja schrecklich, wenn wir die Ernte nicht einbringen, wenn alles unter die Räder kommt. So auf, denn die Nacht wird kommen. Ja, es ist eine Mahnung, morgens rechtzeitig anzufangen, mittags fest weiterzumachen und noch bis die Sonne untergeht, noch bevor die Sonne am Horizont verschwindet, lasst uns wirken und arbeiten für Jesus. Denn bald ist es zu spät. Bald zitterst du, bald bist du schwach, bald bist du arm, bald kannst du gar nicht mehr. So schnell geht die Zeit dahin. Der Mensch, ja, wie lange ist noch her? Da war noch ein Baby, lag im Kinderwagen, wurde geschaukelt, wurde geliebt, geküsst, kam in die Schule, dann aus der Schule draußen und dann geht's ganz rapide mit einem Berg ab. Ja, was war das Leben? Für was habe ich gelebt? Für was habe ich gearbeitet? Ist das wirklich alles? So ein paar Gedanken zuerst einmal, bevor ich auf das Thema eingehe. Füll nicht dein Leben mit Jahren, sondern deine Jahre mit Leben. Deine Jahre einfach mit Leben füllen. Das, was passiert in deinem Leben? Dass du sagen kannst, guck mal, das und das und das und das und das habe ich alles getan. Und ja, dass wir aufzählen können, wenn wir vor Gott stehen ist eines Tages, wir müssen Rechenschaft ablegen für jede Tat, für jedes Wort, für jeden Gedanken, wo wir Menschen was gegeben, was wir genommen haben, was wir ja Gutes getan haben, wo wir Menschen ermutigt haben. Wir sollten darüber nachdenken. Wie vielen Menschen habe ich Ermutigung zugegeben, weitergegeben? Wie vielen Menschen habe ich unter die Flügel gegriffen? Wie oft habe ich den Menschen geholfen? Auf, denn die Nacht wird kommen. Bald kannst du nicht, die Leute sind dann weg. Wie schnell sind die Kinder aus dem Haus? Manchmal ist es so schnell, denke ich manchmal, da habe ich noch gespielt, mit denen bin ich noch, ja, Huckepack habe ich mit ihnen gemacht, bin noch in die Berge gegangen, was weiß ich, was ich alles unternommen habe. Und jetzt sind sie schon erwachsen. Ich habe diese Tage einem meiner Enkel gratuliert, der ist schon 26. Ich habe gefragt, wie alt bist du? 26, so schnell vergeht die Zeit, so schnell wachsen die Burschen ran. Fühl dein Leben nicht nur mit Jahren, sondern deine Jahre mit Leben, dass du sagen kannst, guck mal, das habe ich alles erlebt, dieses Jahr. Was hast du dieses Jahr erlebt? Sei doch mal ganz ehrlich, denk doch drüber nach. Was hat dein Leben ganz entscheidend geprägt? Sei ein Beweger. Gott will durch dich Bewegung in diese Welt hineinbringen. Ja, schmeiß einen Stein ins Wasser und dann siehst du, wie die Wellen dann sich verbreiten und du hinterlässt Spuren. Spuren, wie wir hier im Bild sehen, im Schnee, Spuren im Sand. Egal wo, wir hinterlassen Spuren mit unserem Leben. Mach die Erde untertan, hat Gott gesagt. Und füllet die Welt mit, was weiß ich, mit guten Gedanken. Nicht nur mit Menschen und Kinder und Nachkommen, sondern füllt die Welt mit guten Gedanken. Wem konntest du dieses Jahr Mut zusprechen? Wen konntest du dieses Jahr trösten? Wen konntest du dieses Jahr Hilfe anbieten, geistige Hilfe, jemand dem Heiland näher zu bringen? Wenn du eine Seele rettest, rettest du eine ganze Welt. Sag ein lebendiger Stein. In der Bibel wird uns angewiesen, gesagt, wir sind Steine, die etwas bewegen, die etwas auslösen. Hast du schon irgendwo vielleicht eine Lawine ausgelöst? Wer von Gott bewegt ist oder wird, der bewegt. Wo hat Gott dich inspirieren können, dich irgendwo hinbringen können, irgendwo zeigen können? Junge, das ist deine Aufgabe. Wahre Christen sind lebendige Steine. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 3, ihr habt ja von seinem Wort gekostet, ihr habt es erlebt, der Herr ist gut. Du hast erlebt, ja, gerettet sein gibt Rettersinn. Wen konntest du vor dem Verderben bewahren? Wen konntest du dieses Jahr warnen? Sei ein Beweger. Tu etwas. Wen konntest du dieses Jahr heilen? Also, wir denken nur, der Herr Jesus muss die Leute heilen. Der Herr Jesus ist so weit weg. Er sagt, legt ihr auf Kranke die Hände. Betet ihr für die Schwachen. Stärkt ihr die müden Knie. Ermutigt ihr die Menschen. Wir sollten die Menschen heilen. Wartet nicht, bis der Herr Jesus kommt. Der kommt erst irgendwann in 1000 Jahren vielleicht. Vielleicht bist du schon früher bei ihm, als er bei dir. Deshalb, wir sollen anfangen, jetzt etwas für den Herrn zu tun. Unser Leben soll Spuren hinterlassen. Wem hast du geholfen vergangenes Jahr? die letzte Woche, die letzten Monate zum Dr. Shu, diesem koreanischen Prediger mit seiner großen Gemeinde mit 700.000 Mitgliedern. Da kommt ein kleines Mädchen, sagt, Pastor, könntest du für mich beten? Ich bin schon 3 Wochen Christ und ich habe noch kein Wunder gewirkt. Kein Wunder gemacht, verstehst du? Wie viel Wunder hast du in deinem Leben jetzt schon gewirkt? Wunder, wo man sagt, du, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, das ist die Gnade Gottes, der Strom des allmächtigen Gottes durch mein Leben geflossen. Wer gesegnet wurde, der wird andere Menschen segnen müssen und dürfen und können und sagen, ich muss was für andere Mitmenschen tun. Wer einmal erleuchtet wurde, der soll selber leuchten und strahlen wie ein Mond. Ja, reflektieren die Sonnenstrahlen. Gott hat dich erleuchtet, Gott hat dir eine Inspiration gegeben. Bewege etwas. Tu etwas. Wer einmal selbst bewegt worden ist, ins Rollen gekommen ist, der kann nicht mehr bremsen. Der sagt, ich muss, wehe mir. Petrus sagt weiter, zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst uns ja lebendige Steine werden und uns zu einem lebendigen geistlichen Haus erbauen. Wer Jesus einmal gekostet hat, der hat ein Anliegen, nicht alle sollen kommen und schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Du hast eine Kostprobe vom Herrn bekommen. Du hast den Herrn erlebt, du hast den Herrn erfahren. Sei kein Egoist. So wie diese 4 Aussätzigen da in Samaria. Da ist Hungersnot in dieser Stadt Samaria. Die Leute fressen schon ihre eigenen Kinder auf. So schlimm war die Not. Und dann haben die Aussätzigen sich gesagt, weißt du, die Syrer, die haben noch genug zu essen. Wir gehen auf die Syrer zu, haben in die Hände geklatscht und es hat sich so angehört, als wenn die ägyptische Armee kommen würde. Da haben sie alle stehen gelassen und sind abgehauen. Da waren noch die Brathändel noch auf dem Spieß. Da war alles noch da und die haben gegessen und gegessen und gegessen und plötzlich kriegen sie ein schlechtes Gewissen. Wenn die in der Stadt mitkriegen, dass wir alles nur verschmatzt haben, dann werden sie uns hängen. Und dann gehen sie in die Stadt und sagen, du, da ist alles da. Das ist nicht eine Falle von den Syrern. Nein, die sind alle abgehauen. Die haben gedacht, die Riesen kommen schon von Ägypten. Und die haben alles stehen gelassen vor lauter Schreck. So hat Gott Gnade geschenkt. Und die Aussätzigen haben gesagt, nein, wir müssen der Stadt mitteilen, da ist genug Brot, genug Fleisch, genug Wasser, genug ja zum Leben. Ihr müsst jetzt nicht eure eigenen Kinder aufessen. Und deshalb, wir haben einen großen Auftrag. Wenn wir schweigen, haben sie gesagt, unsere Missetat wird gefunden werden. Auf, denn die Nacht wird kommen. Bald ist es zu spät. Und bald wird der Herr sagen, guck mal, du hast so viele Möglichkeiten, so viele Gelegenheiten gehabt und du hast nichts genützt. Geschlafen, die ganze Zeit vor dem Fernseher gesessen oder was weiß ich, was du gemacht hast. Weißt du, wir vertrödeln so viel Zeit unseres Lebens und die Zeit kommt nicht mehr zurück. Du kannst die Zeit nicht mehr zurückholen, kannst dich nicht mehr verjüngen. Und es gibt keinen Jungbrunnen, ja, wo du dein Leben wieder ganz rückwärts drehen kannst. Nein, unsere Missetat wird gefunden. Wir haben die Ernte noch nicht eingebracht, die eingebracht werden muss und sollte mit unserem Leben. Wir haben zu viel vertrödelt, so viel verschlafen, so viel verpennt. Gott will die Welt retten durch dich und mich. Petrus sagt hier weiter, Gott hat ihn, also Jesus, erwählt und in seinen Augen ist er kostbar. Du und ich, auch wir sind vor Gott sehr kostbar, sehr wertvoll. Gott hat ja Jesus für dich und mich gegeben, und damit wir gerettet werden. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir wirklich den Preis Jesu vertiefen, vermehren, multiplizieren. Er hat mich gerettet und ich habe Verantwortung, andere zu retten. Wir sind Gott kostbar. Darum heißt es hier weiter beim Petrus, lasst uns ja als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Hilft das. Der Tempel Gottes fertig wird, der ist noch nicht ganz fertig. Der Herr Jesus kann nicht kommen. Wir sollten aufhören zu beten, kommen wir bald, Herr Jesus, solange noch nicht alle Menschen von Jesus gehört und erfahren haben. Warum sollen die Leute vom 3., 4., 5. kommen Jesu hören und auf der Welt gibt es noch Menschen, die von dem 1. kommen Jesu noch nichts gehört haben, dass er gekommen ist, in Bethlehem geboren ist, dass er Mensch geworden ist. So, wir sollen uns als lebendige Steine unser Leben hineinwerfen, diese Waagschale und zu einem geistlichen Haus erbauen. Egal wo du bist, an welchem Platz du auch stehst, wir haben einen Auftrag von Gott, Licht zu sein, Salz zu sein, Pfeffer zu sein, was auch immer. Ein Gewürz zum Lob und Preis Gottes. Dann könnt ihr Gott als Priester dienen und ihm Opfer bringen, die vom Heiligen Geist in eurem Leben gewirkt sind. Dann können wir warten, komme bald, Herr Jesus. Ich habe guten Samen ausgestreut. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt, Herr Jesus, kann es kommen. Und der Tag wird kommen, verstehst du, wo Jesus uns ruft. Entweder gehen wir nach Hause, dass wir sterben, oder dass Jesus wiederkommt. Und dann, was wird es sein, was du gelebt hast? Ja, was hast du bewegt? Was hast du ausgelöst in deinem Leben? Wen hast du zum Herrn führen können? Weißt du, du kannst niemanden bekehren, aber du kannst Impulse geben. Du kannst Impulse, kannst Menschen inspirieren, kannst sagen, schau her, er hat mir geholfen und das, was er für mich tun konnte, das kann er auch für dich tun, lieber Bruder, liebe Schwester. Als mit Gott versöhnte Menschen sollen wir andere Menschen mit Gott versöhnen. Zuerst mal uns selbst versöhnen mit den Menschen und dann als Friedensstifter sollten wir dann den Frieden stiften, auch mit Gott, dass sie Frieden mit Gott bekommen. Wir können nur Priester sein, wenn der Heilige Geist an unser Leben gewirkt hat. Ja, wirke etwas, lebe etwas, erlebe etwas, erfahre etwas und dann kannst du es weitergeben. Die in der Urgemeinde, sie plauderten von Jesus an den Ecken, an den Zäunen, da über den Zaun, dann auf dem Marktplatz, sie plauderten von Jesus. Wir müssen nicht predigen. Die meisten Leute denken, sie müssen auf die Bibelschule gehen, Theologie studieren und dann müssen sie irgendwo eine Kanzel sich suchen, wo angestellt werden in einer Kirche und dann kann Gott sie segnen. Nein, du sollst lernen zu plaudern. Ja, am Imbissstand irgendwo in der Kneipe, irgendwo in der Disco, du solltest plaudern lernen. Und den Menschen erzählen, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Du musst nicht viel sagen, du musst nur sagen, dass Gott gut ist und die sollen es ausprobieren. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Du bist das Einfallstor Gottes für deine Welt. Deine Welt kann ich nicht erreichen, das kann auch der liebe Gott nicht erreichen, das kannst nur du erreichen. Du kennst deine Familienmitglieder, du weißt, wie sie heißen, wann sie geboren sind und was weiß ich, du hast den Bezug zu diesen Leuten. Du hast die Beziehung zu deiner Familie, du hast die Beziehung zu deinen Freunden. Ja, wenn wir saufen können und Partys feiern können, dann können wir auch den Menschen von Jesus was erzählen, in aller Liebe. Wir sind gefordert. Ja, wir sollen den Menschen Jesus bringen, sie mit Jesus in Kontakt bringen, die Menschen anstecken mit Gott. Ja, du hast vielleicht ein Virus, eine Krankheit und steckst diese Krankheit ja die Leute an. Wir sollen ansteckend sein, dass wir neugierig die Leute machen. Ja, wie machst du denn das? Du hast ja auch Probleme, du hast auch Kinder, du bist auch vielleicht arbeitslos oder du hast die und die Probleme. Wie machst du das? Du bist vielleicht krank, du hast vielleicht Krebs, du hast vielleicht irgendeine schlimme Krankheit. Ja, wie meisterst du? Erzähl. Ja, ich bete, ich vertraue dem Herrn, lebe transparent, dass du Gott rüberbringst in deinem Leben, wie auch immer. Du kannst nur deine Gesellschaft erreichen, deinen Kiez erreichen. Da kennst du die Milchfrau, den Bäcker. Da kennst du die Leute, die in deiner Umgebung sind. Die sagen, ach ja, Frau Meier, guten Tag, wie geht's Ihnen, was machen Sie? Da musst du nicht gleich predigen und sagen, gerade du brauchst Jesus. Nein, du kannst erzählen, dass ja, nicht holla hopp, irgendwie geht's oder holla la. Nein, du kannst sagen, ja, ich vertraue Gott, ich habe einen Herrgott, der hilft mir. Du musst nicht christlich und kirchlich und religiös reden. Das ist ein großes Problem, was bei den Leuten ist. Wenn die Christen 4 Jahre Christen sind, die haben die Kanaansprache gelernt, die reden kananäisch. Die können nicht mehr weltlich reden, allgemein reden. Da reden sie, der Herr hat gesagt, der Herr hat gezeigt, der Herr hat mir das und das. Nein, rede mal weltlich. Lebe in der Welt. Versuch weltlich rüberzubringen, auch im Sportverein, wo auch immer, im Club, wo du bist. Petrus sagt, ihr seid lebendige Steine. Ihr seid Salz. Ihr seid Licht. Ihr seid. Und hier sagt Petrus weiter in seinem Brief, weil ihr zu Jesus gehört, seid etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Und das muss man uns ansehen. Zwischen uns und der Welt muss ein Unterschied sein, dass wir andere Dinge meistern. Wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Schwierigkeiten, aber wir meistern die Dinge anders. Wenn ich Not habe, dann kann ich beten. Ja, das bringt doch nichts, doch. Auf den alten Beten. Ich habe gestern gesagt, 49 Tage zu beten. Gott zu loben, Gott zu danken. Und am 50. Tag, da gehen die Tore auf. Der Segen strömt herein. Dein Leben muss eine andere Grundlage haben als das dieser Weltmenschen. Weißt du, Christentum ist nicht mehr interessant. Das ist, wenn ich das normale, nominelle Christentum anschaue, das ist stinklangweilig. Die sitzen genau vorm Fernsehen wie die anderen. Bei denen passiert auch nichts Außergewöhnliches. Ja, lebe so, dass die Menschen neugierig werden. Du, der hat etwas, der hat eine Ausstrahlung. Ja, der hat Argumente, der lebt aus einer anderen Quelle. Christen sollen anders aussehen und anders sich benehmen als die Welt. Fröhlich. Und ein Gottesleugner und ein Spötter hat einmal gesagt, ich würde an Gott glauben, wenn die Christen fröhlich aussehen würden, wenn sie fröhlicher leben würden. Aber die haben auch Kopf eingezogen und Schwanz eingezogen und rennen so durch die Gegend. Verstehst du, das ist kein großer Unterschied. Oh, uns geht so schlecht. Das sind alte Jammerlappen. Also ich würde, wenn jemand zu mir kommt und jammert, ich würde den gar nicht als Christ akzeptieren, ich würde den gar nicht annehmen. Dann würde ich sagen, Kopf hoch. Lass uns fröhlich sein. Wir haben gesungen, lass die Herzen immer fröhlich. Aber die meisten Christen sind nicht fröhlich. Warum sind sie nicht fröhlich? Weil sie nicht mehr das sind, was sie sein sollten. Aber die Gerechten grünen, heißt es in diesem Lied, was wir gesungen haben. Sie werden grünen, sie werden Frucht tragen, sie werden Freude haben, sie werden das Leben genießen. Ja, wo ist das? Wo ist das in der Christenheit heutzutage? Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Was mich begeistert hat, warum ich Christ geworden bin, ich habe Menschen gesehen, die sind anders wie ich, die haben mehr wie ich, die können mehr wie ich. Nicht nur, dass sie intelligenter sind, die sind vielleicht auch so, genauso dumm wie ich, aber die können mehr, die haben irgendwo eine Reserve, die sind angeschlossen an Gott. Und die ziehen von Gott die Kraft her und die tragen schwere Lasten, die haben Probleme, vielleicht noch viel schlimmere Probleme mit ihren Kindern, mit ihrer Familie, mit dem Partner, mit wem auch immer, mit dem Geschäft, aber die haben Kraft. Und das hat mich begeistert. Die sind immer aufrecht, die sind immer fröhlich. Ihr habt die Erlösung erfahren. Du hast gemerkt, was die Erlösung ist. Also ich pfeife auf die Christenheit, die nur Waschlappenchristen sind, Weichlinge und Feiglinge sind, Angsthasen sind, die sich nur die Duckmäuser sind, die alles mitmachen, bei denen kein Unterschied ist zwischen denen und uns. Es muss ein Unterschied sein, sonst kannst du darauf verzichten, Christ zu sein. Gib deine Mitgliedskarte wo ab, wo du bekommen hast. Du hast eine andere Grundlage, weil du auf Gott baust, weil du Gott vertraust und da kommen Stürme, so wie in diesem Gleichen, was Jesus erzählt hat. Ja, da kommen Stürme, da kommen die Flut und so weiter. Aber der Mann hat auf dem Felsen sein Haus gebaut. Wo sind die Christen, die ihr Haus auf dem Felsen gebaut haben? Die suchen immer nur easy life. Ein schönes, bequemes, entspanntes Leben, fröhliches Leben, ein Kuschelleben, wo man nur, ja, ach, du bist so süß, liebe Heilandsleute. Ja, die lieben Heilandsleute bewegen niemanden. Die erschrecken nicht den Teufel. Wir haben einen Auftrag. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist, also Jesus Christus, schreibt der Petrus hier. Du hast erkannt, du bist erleuchtet worden, dann zeig jetzt den anderen, beweis den anderen, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Halleluja, mit meinem Gott. Ich bin auf dem schmalen Weg, mein Leben ist eng, beengt und ja, bedrängt, aber ich lebe, weil Jesus lebt. Das ist ein Unterschied. Weil wir Glauben haben, weil wir einen lebendigen Heiland haben. Hier ist Jesus wertvoll. Eigentlich sind wir Bettler, die einem anderen Bettler sagen, wo es Brot gibt. Halleluja. Ich weiß nicht, ich wohnte im Gemeindehaus in Heilbronn und mit einmal kamen jeden Tag ein bis zwei Bettler. Und ich habe mich gefragt, was ist passiert? Warum kommen die Bettler? Nicht nur, dass wir ein Kreuz am Haus hatten, sondern die Bettler kamen immer wieder. Vorher kamen sie nicht. Aber da ist was passiert, die Bettler kamen. Dann habe ich einen Bettler mal geschnappt, habe gesagt, sag mir, warum kommt ihr gerade zu mir? Dann sagt er, an deinem Haus ist eine Kerbe, das ist ein Zeichen, hier gibt's was. Hier ist was zu holen. Die Bettler sagen einem anderen Bettler, wo es Brot gibt. Und wir sind Christen, die anderen Menschen sagen, wo Heilung ist, wo Sieg ist, wo Erfolg ist, wo Segen ist. Wir sind genauso arm wie die anderen. Aber wir wissen, beim Heiland ist gut. Preis dem Herrn. Ja, wir sagen es, wie man gesund wird. Wenn du Probleme hast, wahre Christen, die schnappen sich die Menschen. Und wenn die Leute jammern und so weiter, und zu ihnen kommen, die sagen, darf ich mit dir beten? Da musst du nein, nicht groß Lateinisch oder Griechisch oder Hebräisch sprechen. Da nimmst du die Hand und sagst, Herr Jesus, guck mal, die Tante hat so große Probleme, hilf der Tante. Amen. Manche Leute denken, die müssen einen ganzen Roman dem lieben Gott erzählen. Gott braucht keinen Roman, kein Krimi. Leg, nimm an die Hand. Muss nicht gleich die Hand auflegen mit Ölsalben und was weiß ich. Und siebenmal schwenken das Öl da vor den Augen. Nein, einfach die Hand nehmen und sagen, guck mal, der Herr hat mir geholfen. Ich bete für dich. Ich trage dich. Gott hilft dir. Sei getrost. Und ich werde für dich beten. Und dann betest auch für die Person. Und du wirst sehen, da passieren Wunder. Die Leute erzählen, schau mal an, was mit mir passiert ist. Seitdem du mit mir gebetet hast, mit mir geht's aufwärts. Und genau das ist, warum wir in dieser Welt sind. Wir sollen etwas bewegen, ein Leben führen, das etwas bewegt. Fang an zu bewegen. Die Menschen, ermutige die Menschen. Beschenk die Menschen. Ich werde nie vergessen, ich gehe mal spazieren im Park bei uns in Heilbronn. Und dann habe ich gedacht, und da sehe ich einen Mann, der schaut nur noch nach unten, der kann nicht mehr aufwärts schauen, gebückt und niedergeschlagen. Ich habe gesagt, oh lieber Gott, hilf diesem Mann. Und in der Bibel heißt es, wenn du betest, du sollst auch was tun und arbeiten. Ich habe gesagt, wie könnte ich den Mann glücklich machen? Ich habe den Mann mir angeguckt und ich habe gesehen, er muss diesen Weg gehen, den ich jetzt hier auch laufe. Und er muss auf diese Straße gehen. Wie kann ich ihn glücklich machen? Damals gab es noch diese 5 D-Mark Münzen, habe ich eine 5-D-Mark-Münze auf der Straße hingelegt und bin gleich ins Gebüsch gegangen, habe mich versteckt. Und weißt du, da kommt er und er geht so niedergeschlagen wie eine Henne und guckt nach dem Würmchen, nach dem Käferchen und so weiter. Und dann sieht er diese 5-D-Mark-Münze, hebt auf, guckt nach links, guckt nach rechts und sagt, was ist passiert? Also nichts gesagt, aber er hat geguckt und er lächelte. Und wenn du einem Menschen nur 5 Sekunden Lächeln vermittelst, hast du schon sehr viel gewonnen. Erfreue die Herzen der Menschen. Manchmal musst du Geld geben. In der Bibel heißt es, wir sollen also Schätze sammeln im Himmel mit dem ungerechten Mammon. Wir sollten was tun. Tu etwas. Erfreue Menschen. Lass dir von Gott zeigen, was du tun könntest. Lebe ein bewegtes Leben, von Gott bewegt, von Gott inspiriert. Ja, meine Schwiegerleute, also die Familie von meiner Frau, die sind zum Glauben gekommen. Da ist ein lieber Bruder in der Straße oben, am Ende der Straße, er betet, macht seine Andacht, hat schon ausgezogen, geht ins Bett, ist im Pyjama schon und er betet. Und dann sagt plötzlich der Herr, geh die Straße runter und das erste Haus, wo das Licht brennt, gehst und ich werde dir schon sagen, was du tun sollst. Und er hat sich wieder Morgenmantel angezogen, in Schuhe angezogen, ist dann losmarschiert und hat dort in Geislingen die Straße runter die Leute besucht oder an der Tür geklingelt, sagt er, Entschuldigung, ich habe gerade gebetet und der liebe Gott hat zu mir gesagt, ich sollte zu dem Haus gehen, da wo das Licht brennt. Was fehlt Ihnen? Was brauchen Sie? Dann sagen Sie, das gibt's doch gar nicht. Wir haben gerade soeben gebetet. Wenn es Gott gibt, wenn Gott existiert, dann soll er uns jemand schicken, der mit uns betet. Und jetzt kommen Sie, wir gerufen. Du solltest ein Segen sein, ein Segensträger. Wenn andere Menschen durch dich gesegnet werden, wirst du gesegnet. Natürlich wirst du gesegnet werden. Herr, segne mich, Herr, segne mich, Herr, segne mich. Da wird nichts passieren. Zwar, ich Johannes Matthäus heiße, Gott wird dich nicht segnen. Es sei denn, dass du jemand segnest, dass durch dich jemand geheilt wird, dass durch dich jemand Erfolg hat, dass durch dich jemand ermutigt wird. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen den Menschen dienen. Aber natürlich nicht nur einfach losmarschieren, dir nichts, mir nichts. Wir brauchen einen Impuls vom Herrn. Ohne diesen Impuls läuft nichts. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Ja, diese Lieder, die wir singen, die sind nichts anderes als Vorbereitung auf die Predigt. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Herr, sonst laufe ich ins Leere. Sonst laufe ich ins Leere. Hier, der Petrus schreibt weiter. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, weil sie es ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des Hauses Gottes geworden. Die Menschen haben Jesus, den Heiligen Geist, verworfen und abgelehnt. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Nein, wir brauchen ihn unbedingt. Jesus, ich muss dich haben. Weil sie die Wahrheit nicht erkannt haben, weil sie keine Ahnung hatten. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Sie dachten, wir brauchen diesen Jesus nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Warum? Und deshalb klappt bei so vielen Christen das ganze Leben zusammen wie ein Kartenhaus, weil sie den Eckstein in ihrem Leben nicht haben, das Fundament nicht haben, den Heiligen Geist nicht haben. Die Verbindung zu Gott ist so wichtig. Wenn du willst Menschen dienen, wenn du etwas bewegen möchtest, du brauchst die Verbindung mit oben, die Verbindung zu Gott. Und dann kannst du plötzlich Brücken bauen, kannst du den Menschen hingehen und den Menschen dienen. Ich möchte noch etwas sehr Komisches sagen, was mir in der Vorbereitung groß geworden ist. Judas verriet den Herrn Jesus, Judas Ischariot. Er verriet Jesus. Und weißt du, wer Jesus verraten hat? Er hat einen Kuss gegeben und sagt, den ich küsse, das ist er. Den nehmt ihr. Weißt du, wie schimpft er von Judas, der Verräter? Aber Judas hat mit einem Kuss Jesus verraten, den Leuten ausgeliefert. Das ist er, nimmt doch den. Und er lieferte den Menschen Jesus aus. Was die Leute nachher mit Jesus gemacht haben, ist ein anderes Problem. Aber Judas hat dem Herrn Jesus einen Kuss gegeben. Ich liebe ihn. Ja, den ich küsse, das ist er. Denk drüber nach. Schimpf nicht auf den Judas, aber lern vom Judas. Küsse den Sohn, heißt es einmal in der Bibel. Küsse Jesus. Und dann Menschen werden sehen, der liebt Jesus. Der ist in Jesus verliebt. Und wir sind nichts anderes wie Verräter. Wir verraten Jesus. Der hat mir geholfen, der kann auch dir helfen. Der liebe Gott hat keine Stiefkinder. Der Herr ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was er einem tun konnte, was er mir tun konnte, das kann auch dir. Küsse den Sohn. So steht es in der Bibel. Es ist ja leicht, die Schuld anderen zu schieben. Aber die Leute sind selber schuld, wenn sie dann Jesus kreuzigen, Jesus ablehnen, so wie es in der Bibel heißt. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ohne Judas Ischariot wärst du, wär ich nicht selig. Er hat die Erlösung, die Lawine ausgelöst. Jesus wäre nie ans Kreuz gekommen, wenn er nicht ihn verraten hätte. Und das hat nicht kapiert. Der hat sich das Leben genommen. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Weißt du, wir können über den Judas schimpfen, aber wir müssen besser sein wie der Judas. Erst dann können wir über den Mann schimpfen. Hast du schon Jesus verraten? Weiß deine Familie, dass du ein Kind Gottes bist? Weiß deine Sippe, dass du ein Kind Gottes bist? Dass du Jesus liebst, dass du Jesus küsst? Weißt du, es ist nicht deine Schuld mehr. Du hast Jesus verraten. Und jetzt lass die Lawine rollen. Lass die Sache laufen. Wir predigen zu Zeit und Unzeit, gelegen und ungelegen. Das ist unser Auftrag, das tue ich auch. Was glaubst du, was wir alles im Internet hören, wie die Leute uns beschimpfen manchmal? Hört auf mit diesem ganzen Quatsch mit der Religion. Es gibt keinen Gott. Gott ist tot. Ja, lass es schimpfen. Aber einige werden es finden. Einige werden es gesegnet. Einigen wird es gut tun. Viele spotten und lästern. Und je mehr sie spotten und lästern, desto interessanter wird Jesus. Hast du schon Jesus verraten? In deiner Familie, in deiner Umgebung, wo du arbeitest. Für mich war eine Sache ganz groß. Ich habe gedacht, wie bekenne ich Christus bei mir in der Firma? Ich habe eine neue Arbeitsstelle angefangen bei MAN in Augsburg. Und dann habe ich gesagt, ich werde ein Verräter Jesu Christi. Und dann habe ich beim Mittagessen die Hände gefaltet und Augen zugemacht. Ich habe gar nichts gesagt, gar nicht gepredigt, gar nichts Großes getan. Einfach meine Augen zugemacht und dann habe ich angefangen zu löffeln. Und weißt du, was plötzlich mein Kollege sagt? Der sagte, Matthias, weißt du, bei uns ist ein Frommer in der Firma. Das war ich. Ein Frommer in der Firma. Er sagt, woher wissen Sie das? Weißt du das? Ich weiß nicht, aber da war einer am Tisch, der hat gebetet. Ein Frommer ist in der Firma. Weißt du, verrate Jesus, da wo du hinkommst, in deine Firma, in der Kantine, wo du isst. Du wirst Wunder erleben, wenn du Jesus verrätst. Wir sind in Rumänien, wir haben eine Konferenz, also Mitarbeitertreffen in Rumänien. Da sind einige Diener Gottes. Dann sind sie in der Mittagspause in der Kantine zum Essen gegangen. Und die Rumänen sind extrem. Gott vergebe es ihnen. Diese Rumänen damals zu dieser Zeit, die stehen auf, heben die Hände und beten. Und so haben wir gebetet, Tischgebet. Und wieder hingesetzt. Und nachdem das alles fertig war, da steht vom anderen Tisch jemand auf, bezahlt unsere Rechnung und wir müssten nichts zahlen, wir konnten essen, so viel wir wollten. So, versteht? Und das, sagte, den Mut, den ihr habt, möchte ich auch haben. Ich komme auch aus einem christlichen Haus, aber diese Zivilcourage, das habe ich nicht. Weißt du, was die Leute sehen wollen, dass du etwas bewegst? Natürlich, wir müssen manchmal auch aus unserer Haut platzen, uns outen, die Hände hochheben und beten. damit jeder sieht, dass der Teufel sieht, der betet. Und wenn wir unsere Hände hochhalten, wie Moses dort auf dem Berg, dann wird das Volk Gottes siegen. Sinken unsere Hände, siegt der Teufel wieder. Amalek, verstehst du das Fleisch? Wenn du wirklich ein siegreiches Leben leben möchtest, etwas auslösen möchtest, dann bekenne Jesus öffentlich. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist halt arg wichtig. Und wir werden schuldig. Wir werden schuldig, wenn wir nicht bekennen. Der hat mir nichts von Jesus gesagt. Lass doch die Leute spotten. Was denken die Menschen? Die werden immer was denken. Wir predigen zur Zeit und zur Unzeit. Wir verraten Jesus wie der Judas. Und der Herr Jesus hat nirgendwo den Judas verdammt. Oder die Apostel später, die haben auch nicht gesagt, guck mal, was hat der Judas gemacht mit dem Herrn Jesus? Nein, der hat Jesus verraten durch einen Kuss. Denk drüber nach, denk, was du willst. Er hat Jesus bekannt gemacht, hat Jesus den Menschen gemeldet, das ist er. Natürlich, die wollten natürlich ihn verhaften, ihn zerstören und ihn umbringen. Petrus schreibt hier weiter, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden und ein Fels, über den sie stürzen werden und abstürzen werden. Das ist Jesus. Ein Ärgernis ist er. Jesus war ein Ärgernis, ein Stein des Anstoßes. Auch bei dir, wo du bist. Wenn du etwas auslösen solltest und du sollst was auslösen, werden Leute sich über dich ärgern. Nicht im negativen Sinn, die sollen sich ärgern. Guck mal, dann bet, Bruder, bet, Schwester, krümpel es verein. Ich weiß, was das alles bedeutet und ist. An ihm stoßen sich alle, die Botschaft Gottes nicht hören sollen, aber die sollen hören zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Entweder sie hören zur Gnade und Barmherzigkeit, dass sie Gott erleben, oder zum Gericht. Dass nicht an jenem Tag Leute aufstehen und mir hat niemand was von Jesus gesagt. Doch, das warst du an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Und wenn du nicht konsequent wirst, weißt du, du kannst beten, Herr, rette mein Haus, meine Familie. Wenn du nicht konsequent wirst, dann wird deine Familie nicht gerettet. Du kannst beten, 100 Jahre, wird nichts passieren. Weißt du, was bei uns passiert ist? Warum meine Familie, alle meine Geschwister gläubig sind, den Herrn Jesus angenommen haben, erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Mein Vater, ich war schon aus dem Haus, mein Vater, als er Christ wurde, bei uns wird zu Hause gebetet. Der hat am Tisch gebetet. Meine Geschwister, ich sehe heute noch, die haben die Hände nach hinten gestanden, die wollten nicht mitbeten. Mein Vater hat gesagt, gut, ihr dürft nicht essen, bevor ich nicht fertig bin mit meinem Tischgebet. Der hat konsequent Tischgebet angehalten. Dann hat er Andacht gehabt. Ja, der hat was aus der Bibel vorgelesen, so ein Losungswort oder was auch immer ist. Weißt du, von nichts kommt nichts. Sei jemand, der etwas auslöst. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Und dann werden die Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder, Kinder werden das immer wieder daran zu nagen haben. Fang an zu beten. In Stuttgart kam ein Zahnarzt zu mir, plötzlich in der Gemeinde, war nachher mein Zahnarzt. Da kam in der Gemeinde, plötzlich dir nichts, mir nichts. Da ist die Oma gestorben, die Großmutter und sagt, ich muss mich bekehren. So einfach kam in der Gemeinde, ich muss mich bekehren. Das ist das Schönste, ich muss mich bekehren. Da habe ich gesagt, warum musst du dich bekehren? Ja, meine Oma ist jetzt tot, für mich betet niemand, jetzt muss ich selber beten. Ja, weißt du, die Oma hat für den Jungen gebetet. Herr, hilf ihm und so weiter. Jetzt muss er selber beten, jetzt muss er selber Gott suchen. Wenn du nicht mehr da bist, die Leute sollen aufwachen. Wo sind die, die für mich gebetet haben? Wir bringen den Menschen entweder Gnade oder Gericht. Eines Tages können sie sich nicht mehr ausreden und sich entschuldigen. Wir haben nichts gehört. Wir haben keine Gelegenheit gehabt. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Verstehst du, warum viele wahre, echte, lebendige Christen in Skandale verwickelt sind oder wurden? Warum sie Sand sogar aufgewirbelt haben? Denk an den Apostel Paulus. Ohne Skandale hätte Paulus nie das Evangelium verkündigen können. Wo er überall hinkam, hat er zuerst gesucht, wo kann ich einen Skandal veranstalten? Aufregung. Wenn Paulus in eine Stadt kam, hat er irgendwo einen extra Skandal angerichtet, dabei diesen Mädel den Geist ausgetrieben, den bösen Geist, diesen Wahrsagergeist, woanders hat er was anderes gemacht. Ja, Das Evangelium hätte sich nicht ausgebreitet so schnell, wenn es keine Skandale gegeben wäre. Aber die Christen wollen Frieden haben. Oh lieber Gott, ich brauche Frieden, dass bei uns alles so ruhig, sanft und still zugeht. Nein, Christen sind dazu da, dass sie Skandale veranstalten. Wie die Apostel, wie die Jünger. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Hörst du mir? Ohne Skandale wäre das Evangelium nie zu uns bis nach Europa gekommen. Warum heute das Evangelium, ja, wischiwasche ist, weil wir keine Märtyrer mehr haben. Wir haben keine Menschen, die ihr Leben in die Waagschale werfen, die sich Gott hingeben, die sagen, komm ich um, so komme ich um, aber ich will für den Herrn leben. Viele Christen sind leidenscheu geworden. Oh, betet für mich, dass das Problem vorbeigeht. Nein, gerade in den Problemen und durch die Probleme lernen wir die Kraft Gottes kennen. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Für die Märtyrer gibt es ein extra Siegel in der Bibel. Die Seelen unter dem Altar. Einen besonderen Segen gibt es für die Märtyrer. Eine große Verheißung. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Märtyrer sein. Steht drin. Ihr werdet meine Zeugen sein. Märtyrer. Wo sind die Christen heute, die Märtyrer sind? Alle Apostel starben als Märtyrer. Vielleicht der Johannes, der wurde sehr alt, der wurde auch als Märtyrer auf der Insel Patmos verbannt. Aber sonst alle anderen Apostel, geschichtlich, nachweislich, starben als Märtyrer, wurden erstochen, gehängt, gekreuzigt. Und ich sage Leute, bald ist auch bei uns, dass es wieder Märtyrer in der Welt geben wird, zwischen Christen und Nichtchristen. Da wird ein Chip verteilt, da wirst du eingeimpft mit diesem Chip und entweder nimmst du es an oder du wirst geköpft. Ja, du musst die Farbe bekennen. Wenn du das aber jetzt nicht lernst, wirst du nachher, wenn es darauf ankommt, auch nicht können. So war ich Matthäus heiße. Ja. Sind wir bereit? Sind wir bereit, den Herrn Jesus zu bekennen? Es wird sehr spät werden, wenn wir nicht in der Lage sind, jetzt schon uns zu bekennen. Ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus, ich küsse den Sohn. Da wirst du es doch schon bekennen. Du wirst dich nicht rauswurgeln. Die werden dann die Spritze nehmen und zack, bist drin. Du kannst höchstens die Hand abhaken, wenn es dich ärgert. Von dem jüdischen Rabbi Akiba wird gesagt, als zur Zeit des Kaiser Hadrian seine große Verfolgung war, Juden und Christen und so weiter, dieser Akiba wurde hingerichtet und in der Gerichtsversammlung fängt der Kerl an zu lachen, als sein Todesurteil verkündigt wird. Dieser Prokurator regt sich auf und sagt, warum lachen Sie so? Das ist ja Ihr Todestag. Dann sagt er, jetzt endlich weiß ich, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Bisher wusste ich nur theoretisch, was Gottvertrauen ist. Und so weiter, wie das aussieht, wie man wirklich Gott dient. Der lacht bei der Verkündigung seines Todesurteils. Und das war ein Jude. Die Christen waren genauso fröhlich. Die sind den Löwen in den Rachen gelaufen, die sind in die Arena gegangen. Und ja, dieser Akiba sagte, und jetzt weiß ich, ja, jetzt spreche ich das Gebet mit Lachen. Ich weiß, mein Gott lebt. 522 tobte in Arabien eine große Christenverfolgung und da wurde ein Bischof von einer Gemeinde hingerichtet, der war 75 Jahre alt, wurde enthauptet und da kamen die Gläubigen aus seiner Gemeinde und haben die Hände im Blut des Bischofs getaucht und die Leute waren entsetzt. Warum macht er das? Die wurden auch gleich mit hingerichtet, weil sie sagten, da wo unser Bischof ist, da ist die Kirche und wo die Kirche ist, da ist auch Gott. Verstehst du? Haben sie identifiziert mit dem Bischof. In dem Tod haben sie bekannt. Und die waren nicht so schade. Die haben andere noch angesteckt, noch andere ermutigt. Wir wollen auch dort sein, wo Gott ist, wo die Kirche ist, wo der Bischof ist. Jemand von ihnen, ja, wurde gleich sofort auf der Stelle geköpft, ohne Gerichtsurteil. Und der anderen wurden auch noch hingerichtet. Das Märtyrium ist ein Charakteristikum der urchristlichen Gemeinde. Aber heutzutage, wir sind so weich, feig, was weiß ich noch, wir haben Angst. Sobald eine Mücke uns sticht, da schreien wir gleich zum lieben Gott. Wer Jesus bekennt, der wird Leiden und Hohn und Spott bekommen, ob du es willst oder nicht. Da musst du nicht darum beten, Herr, mach das und das und das. Nein, da wirst du es alles bekommen. Du darfst um Kraft bitten. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus war bisher überall, alle Zeit, ein Fremdkörper in dieser Welt. Darum sagt auch der Apostel Paulus, ich schäme mich nicht des Evangeliums, des Kreuzes und so weiter, des Namens Jesu. Es ist unsere Kraft. Wir singen so viel Kraft, 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 Kraft. Aber wo ist die Kraft? In dem Namen Jesu, im Blut Jesu und im Kreuz. Aber wir schämen uns. Wir tragen lieber so ein Kreuzchen um den Hals. Aber wenn es darauf ankommt, ja, sein Leben in den Tod zu geben. Die ganze christliche Antike war gezeichnet vom Märtyrium. Ja, die Menschen haben sich radikal Gott hingegeben, standen für ihren Glauben ein auf Leben und Tod. Und jemand hat einmal gesagt, das, was du nicht mit Blut unterschreiben kannst, das ist es nicht wert, dass du überhaupt lebst dafür und dafür arbeitest. Es ist schrecklich, was ich sage. Aber ich möchte es auch gesagt haben. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. In der christlichen Gesellschaft ist das Märtyrium so ziemlich verschwunden. Der Teufel hat es fertiggebracht, dass wir nicht mehr verfolgt werden. Wir werden nur verführt. Jetzt arbeiten wir mit einer neuen Masche. Aber wir sollten wieder unsere Wahrheit, die Wahrheit bekennen, unsere Glaubenswahrheit mal hochhalten. Ich liebe Jesus. Ja, ich bekenne mich zu Jesus. Und das zieht Konsequenzen in unserem Leben. Während der französischen Revolution, könnt ihr über die französische Revolution denken, was ist das? Es ist Atheismus, es ist antigöttlich gewesen, diese französische Revolution. Da starben so viele Christen unter dem Fallbeil. Ja, die ganzen Hugenotten. Nach dem Zusammenbruch des zaristischen Reiches in der Roten Revolution oder den Roten Revolutionen insgesamt in Russland, China, Vietnam, Nordkorea wurden Tausende, ja vielleicht sogar Millionen von Christen getötet für ihren Glauben. Was glaubst du, warum in Russland die christliche Kirche so stark ist? Durch den Untergrund. Bruder Fedotow, der Bischof der Untergrundkirche, der ist jetzt beim Heiland und der war bei mir ein paar Mal. Ich war in seiner Gemeinde, habe gedient. Der war Bischof für 1800 Gemeinden in Russland, der Untergrundkirche. Der war selber 28 Jahre im Gefängnis für Jesus. Der war ein harter Mann. Das Gefängnis hat ihn hart gemacht. Und die Leiden haben sich gelohnt. Weißt du, der hat den Kommunismus überlebt. Der hat es überlebt. Weißt du, wir werden überleben. Mit Christus oder auch nicht. Spielt ja gar keine Rolle. Überall, wo antikirchlichen, freimaurerischen Kräfte wirken, auch in, zum Beispiel in Mexiko, der spanische Bürgerkrieg unter Franco, da wurden Christen getötet. Ja, wir haben nur ein bisschen jetzt Ruhe. Denk nur, aber im Nazireich wurden Christen auch verfolgt, die nicht heil gerufen haben. Ich denke nur an den Opa von meiner Frau, der hat nicht heil gerufen und so weiter, der hat gepredigt, das Heil kommt aus den Juden. Und deshalb kamen wir nach Dachau, obwohl er Deutscher war und eisernes Kreuz hatte. Und er hat weiter nicht die Hand gehoben und heil gerufen. Dann kam er nach Mauthausen und dort wurde vergast. Ja, das Dritte Reich ist auch so hier, was vor ein paar Jahren waren, hier auch bei uns gewesen. Märtyrium war da. Christen wurden verfolgt. In unserem Jahrhundert kehrt das Märtyrium wieder zurück. Glauben wir das? Vor allem in muslimischen Ländern. Da werden Christen noch heute gekreuzigt. Stell dir mal sowas vor. Nicht nur ein Kreuzchen irgendwo, nein. Die wurden gekreuzigt bei der ISIS. Die wurden enthauptet vor laufender Kamera. Und dort leben Christen ihren Glauben aus. Im Altertum führten die Gemeinden Listen über diese Todestage der Blutzeugen. Oh, Bruder Ignatius, der hat sein Leben für Gott gelassen. An diesem Tag, am nächsten Tag haben sie jemand anders verehrt. Nicht jeder Märtyrer war ein Zeuge Jesu. Es gab auch natürlich manche Fanatiker dabei. Dumme Christen, die einfach den Tod gesucht haben. Ich bin in Indien und plötzlich ruft meine Frau an von Deutschland. Wir haben in der Zeitung gelesen, dass da, wo du gerade bist, ein Mann erschossen wurde von der Gemeinde Gottes. Kennst du, hast du was gehört? Bist du vielleicht einer davon? Ich habe dann die Leute gefragt, da wo ich da war, vielleicht 10, 15 Kilometer weiter weg, da war einer von der Gemeinde Gottes, aber welche Gemeinde Gottes das war, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, er war ein Fanatiker. Der sagte, was der Imam kann von seinem Gebetsaufruf machen, das mache ich auch von meinem Haus. Hat er seinen Lautsprecher aufgebaut und das Vaterunser zur gleichen Zeit abspielen lassen. Der Bürgermeister ging selbst zu dem hin und sagt, hören Sie, mein Herr, Sie können das Vaterunser auch abspielen, aber nicht zu der Zeit, wo der da läuft, einfach als Konkurrenz. Und er hat es nicht gehorcht, nicht geglaubt, nicht gewollt. Und da kam ein Verrückter und ihn erschossen. Aber solche Menschen, die verrückt sind, die nicht ihren Verstand einschalten und die nicht tun, was normal ist. Wenn man sie erschießt, die sind keine Märtyrer bei Gott. Sind Fanatiker. In aller Liebe. Nicht jeder Märtyrer ist ein Zeuge Jesu Christi. Zeugen Jesu Christi, sie sind demütig. Sie halten ihr Leben nicht wert. Sind nicht unverbesserlich, sondern sie lassen sich was sagen. Gut, ich kann auch mein Vater unser abspielen. Da habe ich, als die große Kirche wir hatten, habe ich gesagt, gut, wenn wir hier eine Moschee haben und wenn die Moschee auch ihre Gebete ausruft, dann werde ich auch von dem Turm Vater unser strahlen. Aber vielleicht nicht zu der Zeit, wo die da ausstrahlen. Wir müssen einander tolerieren, die Menschen tolerieren. Und ich kann mir die Freiheit nehmen und ich muss auch den anderen Leuten die Freiheit lassen. Und nicht meinen Glauben unbedingt durchsetzen. Echte Märtyrer sind gerecht, sind tapfer, sind normal, sind Gott ergeben. Sie lieben Gott leidenschaftlich, sie gehorchen Gott. Und sie gehorchen auch der Obrigkeit, wenn es sein muss. In der Bibel heißt, wir sollen der Obrigkeit gehorchen. Aber Gott muss man mehr gehorchen als der Obrigkeit. Gib Gott, was Gott gehört und dem Kaiser, was Kaiser gehört. Und die ersten Christen, hier, wenn du ins Pergamon-Museum gehst, dass der Zeh von Hadrian abgeleckt, schwarz fast. Weißt du, die Leute mussten nur den großen Zeh vom Kaiser küssen und dann haben sie ihr Leben gerettet. Aber sie haben gesagt, nein, wir küssen nicht den Zeh des Kaisers. Für uns ist Gott Gott und nicht der Kaiser. Unser Leben bestimmt Gott und nicht der Kaiser. Und deshalb wurden viele Christen verfolgt, weil sie gesagt haben, Jesus ist mein Herr. Ich gehorche Jesus, ich tue das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, liebt die Menschen. Nicht jeder geistig Kranke, Verrückte ist ein Märtyrer. Auch der Teufel ist ein Märtyrer. Glaubt mir das. Viele geraten in die Märtyrerfalle Satans und schaden dem Reich Gottes mehr als sonst. Ja, sie nützen da nicht. Sie schaden. Wenn jemand nur etwas demonstriert, ich habe auch das Recht, mein Vater unser von meinem Hof zu strahlen und so weiter. Viele sind eine Beleidigung Gottes und ein Schandfleck für Gott. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Echte Märtyrer sind für Jesus Verfolgte. Ja, sie gehen durch Tiefen, sie verlieren alles, verlassen Haus und Hof und Weib und Kind und alles und sagen um Jesu Willen. Echte Märtyrer opfern sich für Jesus, nicht für eine Ideologie, für eine Idee, für ein Ideal. Nein, für Jesus opfern sie sich auf. Das ist, was einen bewegt. Und das zählt nach Jahrhunderten noch, was sie geleistet haben. Selbst wenn sie noch gefoltert werden, seelisch oder körperlich, wie auch immer, und Schmerzen erleben, ja, sie sind stille. Sie sagen, Herr, du weißt es. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind echte Märtyrer. Der erste Märtyrer, der erste nicht. Die ersten Märtyrer waren die Kinder in Bethlehem für Jesus. Das waren die ersten Märtyrer. Aber der erste Märtyrer der Urgemeinde war Stephanus. Und als Stephanus gesteinigt wurde, da steht der Saul von Tarsus, dieser Rabbiner, steht, der ist das Todes schuldig, der hat Gott gelästert. Der hat das Gesetz gelästert. Der muss gesteinigt werden. Und als dann die Steine flogen, dann betet der Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Das sind echte Märtyrer. Und hätte Stephanus dieses Gebet nicht gesprochen, Vater, vergib ihnen, wäre Saul von Tarsus nicht errettet worden. Hätte Jesus das Gebet nicht am Kreuz für uns gesprochen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wir wären nie gerettet worden. Aber deshalb, echte Märtyrer vergeben, die tragen nichts nach. Sie wissen, das gehört dazu, das Leiden, die Schmach und für Christus und so weiter ist nötig. So, je unbeweglicher der Christ bleibt, desto mehr erreicht er in seinem Leben. Ja, ich lasse meinen Gott, ich kann mir alles nehmen, aber meinen Gott lasse ich nicht nehmen. Der hinterlässt Spuren. Ein echter Märtyrer ist ein Dulder, der erträgt unheimlich viel. Ein echter Märtyrer ist gefasst, er ist gelassen, wenn er gehasst wird, abgelehnt wird, wenn sein Glaube verspottet wird, wenn er geredet wird. Ja, ich denke nur, die ganze Zeit der Inquisition, was da alles gewesen war, die ganzen Hexen, das waren keine Hexen, was wir manchmal so von der katholischen Kirche haben, das waren Frauen, die vielleicht prophetische Gaben hatten, die vielleicht in anderen Sprachen gesprochen haben, die sind als Hexen dann verteufelt worden, oder was weiß ich. Ja, und die haben gelitten, und die Welt ist voller Leiden, diese Seelen unter dem Altar. Ein echter Märtyrer, der für Jesus lebt, der erträgt alles, der kann beschuldigt werden, der erträgt alle Vorwürfe, alle Vorhaltungen, alle Dinge, die ihm durch den Kakao ziehen, ihn in die Pfanne hauen. Er weiß, Gott wird mich rechtfertigen. Gott wird sich hinter mir stellen. Gott wird mich verteidigen. Was ist mein Leben? Ja, denk drüber nach, was ist das Leben? Nur ein bisschen atmen, ein bisschen da sein, Feierchen. Aber Gott wird Recht mir verschaffen und Gott wird mich selig sprechen. Da muss ich nicht warten, bis mich irgendjemand selig und heilig spricht. Mein Leben ist in seiner Hand und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist diese absolute Sicherheit. Der echte Märtyrer bleibt wie Jesus immer in der Liebe. Er vergibt den Schuldigern, trägt nichts nach. So wie dieser Bruder Stephanus und die vielen anderen Märtyrer. Als der Ignatius auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, so um 100 nach Christus, dann sagt er, oh Herr, segne auch das Weiblein, das jetzt das Holz bringt und denkt, sie tut dem Gott einen großen Dienst, um mich zu verbrennen. Und weißt du, die segnen und fluchen nicht. Das sind echte Märtyrer, Leute. Echte Christen, sie bewegen etwas, sie lösen eine Lawine. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Es gibt eine Kettenreaktion, einen Dominoeffekt. Da bekehrt sich nur vielleicht einer. Der geht nach Hause. Denkt, Mensch, was war denn das, wenn der Recht hat? Ja, für nichts und gar nichts gibt nichts sein Leben hin. Weißt du, die Leute denken drüber nach, nach diesem Skandal. Und da bekehrt sich ein Mann, eine Frau, eine Familie und dann, es kommen immer mehr. Und es breitet sich das Feuer aus. Der Glaube an Jesus ist nicht nur eine Zustimmung. Ich glaube. Nein. Es ist eine Aktion mit meinem Leben, mit meiner Handlung, mit der praktischen Umsetzung. Nicht nur eine Glaubenswahrheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nein. Das ist Theorie. Wer für eine Sache nicht sterben kann, die Sache ist auch nicht wert, dass man dafür lebt. Bewege etwas. Hinterlasse Spuren. Ja, auf so Religion, die nicht mit Blut unterschrieben wird, kann man verzichten. Dieser Glaube, diese Einstellung ist keinen einzigen Pfifferling wert. Für mich sind Leute, die in Kreuzzügen starben oder Glaubenskriegen starben und so weiter, die nur aus Idealismus irgendwas gemacht haben, wie die Juden auf dem Masada, keine Helden und keine Märtyrer. Sie waren begeistert für ihre Politik, für irgendwie eine Religion, eine Idee. Aber Menschen, die für Jesus sterben, für eine Person, die sie gar nicht kennen, die sie nie gesehen haben, der sie nie begegnet sind, stell dir vor, die sterben für Jesus, den sie gar nicht persönlich kennen. Und sind tapfer und wagemutig. Er ist mein Herr in meinem Geist. Und die fürchten weder Tod noch den Teufel. Sie sind Gott ergeben. Sie haben viel ausgehalten und halten viel aus. Sie ertragen unheimlich viel um Jesu willen, den sie gar nicht kennen. Ja, du sagst, ich kenne Jesus von der Bibel. Das ist auch Überlieferung alles. Das ist nur Papier. Papier kann sehr geduldig. Aber für diesen Jesus, den sie nie begegnet sind, stell mal sowas vor, den sie gar nicht sehen. Napoleon hat einmal gesagt, also ich bewundere Jesus. Ich muss immer die Leute sehen und Befehle erteilen. Und erst wenn sie mein Angesicht sehen und meine Stimme hören, dann können sie mir folgen. Aber dieser Jesus, keiner seiner Märtyrer hat je die Stimme Jesu gehört, hat Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen und sie sind in den Tod freudig und singend gegangen. Das bewundere ich. Und die Leute ließen sich foltern, quälen, haben ihren Glauben nicht verleugnet, sich nicht geschämt an Gott. Selbst wenn sie als Kriminelle und Verbrecher dargestellt worden sind, und viele Christen sind als Verbrecher als Ungläubige hingestellt. Auch heute noch, Christen werden ermordet in islamischen Ländern und da heißt es, sie sind Ungläubige. Oder die Christen in Gulag, irgendwo in Russland, da sie ihr Leben gelassen haben. Und die geben aus Liebe ihr Leben, aus Liebe zu Jesus, dem sie nie begegnet sind. Gewiss im Geist, im Gebet und so weiter, im Glauben, durch ja, persönliche Beziehung. Aber in der Wirklichkeit sind sie ihm nie begegnet. Wir müssen ganz ehrlich sein. Und trotzdem lassen sie ihr Leben für andere. Ich denke nur an den Priester Maximilian Kolbe, der in Auschwitz an der Stelle für einen Familienvater die Giftspritze einnimmt. Weißt du, da wurden abgezählt, irgendjemand ist desertiert, da wurden abgezählt und jeder Zehnte wird erschossen oder liquidiert. Und dann ist die Abzählung 9 und jeder hat Angst gehabt, hoffentlich bin ich nicht die Nummer 10. Und plötzlich ist sein Mann, die zählen ab und Maximilian Kolbe stellt sich auf seine Stelle und sagt, zähl weiter, ich bin Nummer 10. Und dann muss er vortreten, als Nummer 10 wurde mit der Giftspritze getötet. Und weißt, und dann sagt er nur beim Weg, sagst schöne Grüße an deine Familie, wenn du nach Hause kommst. Und dieser Bauer auf Schwabenland hat dann sogar zum Papst gesagt, Herr Maximilian Kolbe hat sein Leben für mich gelassen. Ich lebe nur, weil er für mich in den Tod gegangen ist. Mich imponieren solche Leute. Diese Leute, die ihr Leben gelassen haben. Moderne Märtyrer sind keine Superheiligen wie dieser Maximilian Kolbe. Oder Bonhoeffer und viele andere von guten Mächten wunderbar getragen. Wie herrlich ist doch sein Lied. Der musste sich nackt ausziehen und wurde dann erschossen oder gehängt. Sie waren Gott gehorsam, nicht dem Hitler und nicht dem Teufel. Und sie waren nur aus Liebe Gott verpflichtet. Sie waren von Jesus erfüllt und das ist, was den Teufel so wütend macht. Wenn du von Jesus erfüllt bist, kannst du den Mund nicht mehr halten. Dein Herz ist so voll, dass du jeden umarmen könntest, allen vergeben könntest. Das ist die Wahrheit. Wir regen uns auf, wenn uns jemand lächerlich macht, bisschen und so weiter, uns nicht ernst nimmt oder uns nicht zuhört, uns nicht in die Augen guckt oder von uns nichts annimmt und uns nicht glaubt, das, was wir sagen. Aber stell dir mal vor, was würde passieren, wenn du jetzt als Märtyrer sterben müsstest? Für die meisten würde die Welt zusammenbrechen. Ach, wäre ich bloß nicht Christ geworden. Hätte ich mich bloß nicht für Jesus entschieden. Die meisten Christen sind noch nicht gestorben. Glaub mir das. Wir müssen sterben, bevor wir sterben. Bevor wir geköpft werden, bevor wir gehängt werden, bevor wir erschossen werden. Diese Art von Christen bewegt niemand. Denn tote Christen, die gehen zu Heiligabend im Gottesdienst vielleicht oder vielleicht zu Ostern oder noch Wochentags irgendwann in eine Messe. Aber diese Leute werden vom Teufel nicht ernst genommen. Aber wenn du deinen Glauben ernst nimmst, ich muss Jesus gefallen. Ich muss sein Wort hören. Ja, ich muss Jesus bekennen. Wo ich auch bin, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, hat Paulus gesagt. Es ist für mich eine Gotteskraft. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du Jesus bekennst, erlebst du die göttliche Kraft? Ich weiß es von mir, als ich dann mit einem Plakat durch die Straßen lief in Augsburg und für Jesus missionierte, ich konnte damals noch nicht richtig Deutsch, habe ich gedacht, ich möchte was für den Heiland tun, aber ich kann nicht predigen, ich bin kein Prediger. Und dann habe ich ein Plakat gemalt, mich abgelesen irgendwo und dann dieses Plakat gemalt, umgehängt und bin durch die Stadt marschiert. Was glaubst du, was ich für eine Kraft hatte? Ich spürte die Salbung des Heiligen Geistes. Da musste mit mir jemand beten. Das Plakat hat schon gemacht. Bekenn Jesus. In welcher Form auch immer. Du musst nicht gleich mit einem Plakat durch die Stadt rennen, aber schon ein Button auf deinem Brevier, an deinem Kragen. Ich glaube an Jesus. Oder was weiß ich alles. Ja, mach das. Probier das. Und du wirst merken, was für eine Kraft ist. Erst einmal, du hast den Schutz Gottes um dich herum. Auch wenn alle mit dem Kopf schütteln und die Welt nicht verstehen, aber du spürst, hier ist eine Kraft, eine Salbung. Hier ist die Gnade. Jesus sandte seine Jünger und weißt wie? Er sandte sie wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und er sagte, seid klug und seid ohne Falsch. Das ist die Sendung, die wir haben, Geschwister. Und du wirst die Welt für Jesus nicht erreichen, ohne Blut und Tränen. Die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Du musst das Evangelium weitergeben und einfach demonstrieren, koste es, was es wolle. Einfach so wie diese Esther. Ich gehe zum Kaiser. Komme ich um, das ist mir vollkommen egal. Ich und diese Esther hat eine ganze Nation, die Juden gerettet von dem Holocaust, was damals schon vorbereitet wurde. Dahin wären nie zur Welt gekommen, wenn dieser Haman gesiegt hätte. Aber ihr Plan, dieses arme, schwache Mädchen, schöne, süße Mädchen, diese Esther geht zum König, komme ich um. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Ja. Und Jesus sagt, der nehme sein Kreuz, nicht mein Kreuz, vergiss das Kreuz Jesu Christi, sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn du was für die Ewigkeit erreichen willst, musst du den gleichen Preis bezahlen, den auch Jesus bezahlte. Gottes Menschen sind keine Superheiligen, sind ganz normale Menschen, aus Fleisch und Blut, so wie du und ich. Sie haben sich nur Gott ergeben. Sie gehorchen Gott. Sie hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und Gott ruft jeden Gläubigen zum Märtyrium. Du sollst gehorsam sein. Wie auch immer. Du musst hergeben, loslassen. Gott will nicht, dass du dich kasteist. Das will Gott nicht. Dass du extra ins Messer springst und läufst. Gott will nur, dass du ihm gehorchst. Wie auch immer. Das andere kommt von selbst. Die Kraft kommt von selbst, dass du das gegen den Strom schwimmen kannst. Oft sind wir, ja, so richtig weichlich, so richtig feige. Wir tun nicht das, was Gott will. Deshalb passiert auch bei uns nicht das, was wir wollen. Fang an. Viele Menschen kommen aus zerrütteten Familien. Sag den Menschen, wer die Familie heilt, wer die Familie segnet. Ja, sei geduldig, sei lieb, sei geschmeidig. Ja, sei streichelhaft. Versuch den Leuten die Liebe Gottes weiterzugeben. Einfach nett sein. Einfach nicht nur gleich bekehren. Hör auf, der Heilige Geist bekehrt die Leute. Du musst den Leuten nur die Liebe Gottes zeigen. Gott ist die Liebe. Viele Menschen sind so bitter und wütend und einsam und so weiter. Sind ja Perfektionisten. Sie wollen alles genau. Wenn ich das genau kann, dann werde ich das tun. Ich konnte kein Deutsch. Und ich bin trotzdem für Jesus in München auf dem Stachus marschiert. Und da habe ich jede Woche meinen Dienst gehabt. Bin extra in meiner freien Zeit dorthin gefahren, in Augsburg missioniert. Und einfach, weißt du, irgendwann wird Gott dich segnen. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, du, ich weiß noch so wenig von der Bibel. Ich muss noch viel mehr von der Bibel wissen. Dann zuerst habe ich, gerade in München, habe ich gerade durch meine Aktion einen kleinen Bibelkreis angefangen. Das war dann meine erste Predigtstätte. Da hat sich ein Kaffeebesitzer bekehrt und sagte, wo treffen wir Sie? Wo gehen Sie hin? Er hat gesagt, ich gehe in keine Gemeinde. Ich bin aus der Gemeinde ausgeschlossen worden, weil ich für Jesus missionieren wollte, Traktate verteilen wollte. Meine Gemeinde wollte das nicht. So, die haben gesagt, ich soll selber eine Gemeinde gründen. Ich habe auch keine Gemeinde. Dann sagte er, ich habe einen Kaffee. Mittwochs ist mein Kaffee geschlossen. Wir könnten im Kaffee über die Hintertür kommen und wir könnten eine Bibelstunde machen. Und ich habe die ersten, so die mit ihm zuerst, und dann kamen immer mehr Leute vom Stachus. Ich habe dann so ein Zettelchen gemacht, wo die Adresse ist. Und wir waren bis 30 Leute. Verstehst du? Das war meine erste Gemeinde. Aber ich habe gemerkt, Mensch, was ich den Leuten erzähle. Ich habe nur das weitererzählt, was ich selber wusste. Und du kannst nur das weitergeben, was du selber weißt, was du selber kennst, was du selbst erlebt hast, was mit dir selber passiert ist. Das habe ich getan. Aber wenn ich heute dran denke, ich tue immer Buße, was ich damals in München den Leuten erzählt habe. Mir sind die Haare zu Berge gestanden. Ich habe alles Mögliche erzählt. Der Herr ist gut, der Herr ist Sieger, der Herr hat die Kraft. Mehr habe ich nicht gewusst. Und dann war es für mich, du musst ja Bibel ein bisschen besser studieren. Und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen, habe Wort Gottes studiert. Und dann, Gott hat mich weitergeführt. Weißt du, du musst anfangen, was für Jesus zu tun, und Gott wird dich weiterführen. Glaub mir das. Von nichts kommt nichts. Viele Menschen kommen aus zerrütteten Familien. Sie haben nie Liebe erlebt. Versuch da Liebe zu bringen. Ja, zu zeigen, Gott ist ein guter Gott, ein liebender Vater. Wir haben einen Daddy, einen Papa. Gott weiß alles, Gott kann alles. Das habe ich damals gepredigt den Leuten, erzählt den Leuten und aus der Bibel gelesen. Und dann habe ich gedacht, was sagst du darüber? Was sagst du darüber? Was denkst du darüber? So ist mein Hauskreis entstanden. In München, auf dem Stachus. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Und es muss zuerst mal einen selbst bewegen. Wenn du nicht bewegt wirst, kannst auch andere nicht bewegen. Der amerikanische Evangelist David Moody, der wollte missionieren, war auch so brennend, so wie ich einmal war, als junger Bursche. Er ist auf einer Konferenz in Chicago, da wird erzählt, wie missionieren wir die Welt, wie erreichen wir diese Welt. Und da referieren Brüder, reife, gestandene Pastoren, sie predigen, aber da kommt kein Mensch, da bekehrt sich kein Mensch. Und Moody hat draußen auf der Straße die ganzen Lumpen gehabt, die ganzen Jugendlichen, Teenager gehabt und sagt, diese Leute muss man erreichen. Dann stellt er sich hin und hat zuerst mal gefragt, darf ich in der Mittagspause die Halle benutzen für eine Evangelisation? Ich will die Leute von Chicago für Jesus erreichen. Und dann steht er auf dem Marktplatz und plötzlich schreit, es brennt, es brennt, und fängt an zu laufen. Und alle laufen nach. Und weißt du, die laufen alle in die Stadthalle rein die laufen weiter. Er schreit, es brennt, es brennt, es brennt. Und dann springt Moody auf die Kanzel und sagt, es brennt in meinem Herzen. Und fängt an zu predigen. Eine Kurzpredigt gehalten, Leute haben Jesus angenommen. Und das war die Stunde, die Geburtsstunde der Evangelisation. Seines Missionswerks. Und Moody war ein großer Evangelist. Der war nicht groß gebildet. Wenn er einen Satz von 5 Buchstaben schrieb, hat er 6 Fehler gemacht. Der war nicht super intelligent. Aber der hat das Herz auf dem rechten Fleck gehabt. Und Geschwister, genau das ist so wichtig. Du musst das Herz auf dem rechten Fleck haben. Wenn du deine eigenen Probleme nicht bewältigst, kannst du anderen Leuten auch nicht helfen. Da ziehst du die Leute noch höchstens runter. Verstehst du? Das fand ich auch so, ja, bei mir geht's auch nicht besser. Nur einer, der weiter ist als du, kann weiterhelfen. Einer, der gesünder ist als du. Einer, der freier und fröhlicher ist als du. Nur der kann weiterhelfen. Einer, der geistlicher ist als du. Nur der kann anderen Leuten weiterhelfen. Nur einer, der reifer ist als du. Nur der kann weiterbringen, der stärker ist. Und dergleichen. Einer, der dümmer ist als du, der kann dir nicht helfen. Du musst was mehr haben als die anderen Leute. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir Menschen werden, die etwas bewegen. Wir haben etwas. Wir haben einen großen, mächtigen Gott. Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir müssen keinen großen Glauben haben an Gott. Wir müssen nur Glauben haben an einen großen Gott. Das ist der Schlüssel. Ja. Du, wenn du anfängst, Jesus zu bekennen, da verlierst du die Menschenfurcht, die ganzen Ängste, die ganzen Befürchtungen. Weißt du, du bist auf der Seite des Siegers. Ich habe einen großen Gott. Ich habe keinen großen Glauben. Du brauchst auch keinen großen Glauben, wenn du etwas mit Gott erleben willst. Du musst nur einen Glauben an einen großen Gott haben. Große Bewegungen wurden ausgelöst durch Menschen, die sich nicht aufgaben, die Bibel schmuggelten. Ja, ich weiß es. Ich habe seit 1974 Bibeln geschmuggelt und ich habe einfach für Gott gearbeitet. Ich habe getan das, was ich konnte. Mehr wie verhaften konnten sie eine nicht. Radiosendungen habe ich produziert, bis dieses Ibra-Radio, diese Sendungen wurden bis nach Vladivostok gehört. Und die Leute haben mitgeschrieben in Russland damals, wenn wir dann diese Predigten sendeten. Christenbesuch, Christen ermutigt. Ich brauchte selbst vielleicht Ermutigung. Aber ich habe dann andere ermutigt und gesagt, wir stehen hinter euch. Ich habe eine ganz tolle Zeit erlebt in Pakistan. Ich war einer der ersten, nicht Weißen, denn aus dem Westen, der Pakistan hat wegen bestimmter Vorfälle die ganzen Missionare und die ganzen Amerikaner vor allem rausgewiesen aus dem Land. Und ich war ja nach Jahren der erste Europäer, der erste Christ, der nach Pakistan kam. Und das, ja, und dann habe ich die Christen ermutigt, einfach Gottesdienste gemacht. Und dann habe ich einem Bruder gesagt, wir machen eine Evangelisation, was ganz Verrücktes. Und ich habe gesagt, ich bezahle alles. Wir mieten ein Stadion, einen Fußballplatz, und wir haben einen Fußballplatz gemietet. Und dann habe ich gesagt, du kennst bestimmt Leute, lad die Leute ein zu einem Open-Air-Gottesdienst. Und in Pakistan und in Indien habe ich auch sehr viele Open-Air-Gottesdienste gemacht. Die sind die besten Versammlungen auf der Straße, wo die Leute sind, wo sich das Leben abspielt. Und das war auch in Pakistan, in Lahore. Und habe ich dem Bruder gesagt, ich bezahle auch Lautsprecher, wir sorgen für alles. Und dann fragte ich dann nach einer Weile, wie viele Leute werden kommen, also per Internet, per Mail, habe ich gefragt, wie viele Leute kommen. Ja, wir schätzen etwa 800 Leute. Und weißt du, am Schluss, als ich dort war, waren über 13.000 Leute in diesem Open-Air-Gottesdienst. Und dann, weißt du, was dann passierte? Dann kamen Leute mit Maschinengewehren, die saßen links und rechts, denn die haben Angst gehabt, die könnten den Deutschen Matthäus erschießen oder umbringen. Die haben mich bewacht. Ich bin bis aus der Straße, aus der Stadt rausgeleitet. Weißt du, sowas haben die Leute bis dann noch nicht erlebt. Jetzt, oder lange Zeit nicht mehr erlebt. Weißt du, Gott wirkt, wenn wir Mut haben, wenn wir sagen, wir machen das. Denn ich wusste nicht, ob ich nach Pakistan rein darf oder nicht. Deshalb bin ich zuerst nach Indien gefahren und eine Woche später bin ich nach Pakistan geflogen, einfach weil ich dort ja extra rein wollte. Denn ich wollte beide Länder besuchen, Pakistan und Indien. Denn ich habe so eine Geschichte gehabt. Ich habe einen jungen Burschen rausgeholt aus Pakistan. Der war zu Tode verurteilt, sollte gesteinigt werden. Und für den habe ich mich eingesetzt. Und gerade in Lahore, da haben sie ja die Imane, die Moslems, protestiert. Ich habe gesagt, wir holen den Jungen raus. Denn der hat gesagt, Mohammed ist kein Prophet. Jesus ist der Prophet. Nur deswegen wurde dann zu Tode verurteilt. Und der ist jetzt in der Schweiz, der Junge, und lebt dort. Ja, er ist gerettet, wurde nicht gesteinigt. Aber da habe ich nicht gewusst, darf ich rein oder darf ich nicht rein in die Stadt und ins Land. Und ich bin in das Land reingekommen, habe gesagt, mehr wie verhaften können sie nicht, die können mich nur abschieben. Und dergleichen, ich mache das auf meine Art, wie ich das empfinde, Open-Air-Gottesdienst. Und seitdem macht der Bruder immer wieder solche Open-Air-Gottesdienste in Lahore. Er mietet sein Stadion, lade dann Evangelisten ein, die Sache geht weiter. Wir sollen die Menschen ermutigen. Ich denke nur an einen Fall in Bangalore, da habe ich im Gottesdienst und ich frage die Leute, was ist euer Beruf? Das sind alles Computerleute. Bangalore ist ein Zentrum für Computer, für IT. Und dann bete ich und sage, lieber Gott, zeig mir, wie kann ich diese Leute inspirieren? Und dann habe ich eine Botschaft gehabt damals, Leute, benutzt das Internet für das Reich Gottes. Ich bin selber nach Hause gefahren. Nachdem ich die ermutigt habe, bin ich ermutigt worden. Fang du auch bei dir in Deutschland, in Berlin mit Internet. Nicht nur, dass du andere Leute ermutigst, fang auch du an. Verstehst du? Und so bin ich ermutigt worden, inspiriert worden. Wenn du andere ermutigst, wirst du selbst ermutigt, was zu tun, was zu unternehmen. Und jetzt erreichen wir auch viele, viele Menschen durch das Internet. Petrus sagt hier weiter, aber ihr seid von Gott ein auserwähltes, königliches Priestervolk. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Wir müssen uns nicht schämen, ja, und dem Teufel den Markt überlassen. Wir sollen hineingehen. Was glaubst du, gerade durch die Aktion mit Billy Smith, ich dachte, weißt du, in der BZ könnte ich eine Anzeige aufgeben, da könnte ich auch einige Leute vielleicht erreichen. Aber nein, ich habe einfach gebetet und Gott sagte mir in der Esoterik-Szene, mach eine Anzeige für Heilungsgottesdienste in der Esoterik-Szene. Und da sind Leute gekommen aus der Esoterik-Szene. Von den christlichen Kreisen kamen gar nicht so viele Leute, aber aus der Esoterik-Szene. Wir sollen in die Grube des Löwens hineingehen, mutig sein, etwas wagen. Von nichts kommt nichts. Ich denke nur an Daniel, geht in die Löwengrube. Er sagt, ich werde meine Knie nicht beugen vom Kaiser. Lieber sterbe ich. Und er geht in die Löwengrube. Das hat eine Revolution ausgelöst. Oder diese drei Jungs, diese hebräischen Buben, die haben gesagt, wir werden nicht niederfallen von dem Marduk. Und die haben eine Revolution ausgelöst. Und dann schreibt der Nebukadnezar, großes Gott, Jehova. Weißt du, nur durch mutige Menschen, die bereit sind, in den Feuerofen zu gehen, in die Löwengrube zu gehen, die verändern die Welt. Ja, gib Anstöße. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Hab keine Komplexe vor nichts und gar nichts. Als Kind Gottes kannst du mehr als jeder Professor, als jeder Superstar, als jeder Millionär, hast mehr als jeder Arzt. Du kannst für die Leute beten, sogar unheilbare Fälle. Du kannst einfach das Gebet verwenden. Gott, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du musst keine Angst haben. Ja, der Superstar, oh, was sind wir? So kleine Pimperles. Nein, wir sind Königskinder. Wir sind Priester Gottes. Halleluja. Der Gott, der in dir ist, ist größer und mächtiger und reicher und weiser. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Früher wart ihr nicht ein Volk, heißt es hier. Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gott nicht, den Gott der Barmherzigkeit, des Gottes Lebens und so weiter. Früher wart ihr gar nichts. Aber jetzt seid ihr was. Du bist was. Denk drüber nach. Und das mach an deinem Leben weiter. Ja, niemand wird Christ, wenn er in die Kirche geht. Verstehst du? Ja, aber wenn du dein Leben hingibst, das verändert die Welt. Wenn du ernst machst mit Gott, wenn du auf Konfrontation dich einlässt und sagst, ja, ich habe was. Ich habe Gottesdienste gehabt, in meinen Gottesdiensten waren Doktor, 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 dreimal Doktor, verstehst? Und die haben ihr Leben Jesus überlegt. Der Mann ist mit dem Leben nicht zurechtgekommen, aber ich habe etwas gehabt, was der in seiner Uni nicht gelernt hat, Doktor, Doktor, Doktor. Ich habe die Botschaft. Ich muss keine Minderwertigkeit haben. Was bin ich? Nur eine Frau, nur ein Arbeiter, nur, ja, gar nichts. Du bist etwas in Christus. Wir sind König und Priester, Halleluja. Wir bewegen etwas. Die Liebe Gottes ist stärker als alle Mächte dieser Welt. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Lebe deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen aus. Sonst bleibst du nur ein verkopfter Christ. Lebe ein verändertes Leben. Schicke dich in der Zeit hinein. Ja. Wenn du heute ein Taxi bestellst, dann erwarte nicht, dass eine Pferdekutsche kommt. Erwarte, das wird kommen. Wenn du im Glauben handelst, im Glauben sprichst, es wird geschehen nach deinem Glauben. Du musst nicht wie ein Dinosaurier leben. Nein, sei ganz einfach, sei bescheiden. Wir sind auch Sterbliche. Wir können auch nicht alles. Wir wollen auch nicht alles. Aber wir wollen, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn du etwas hinterlässt, wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Wir streuen den Samen aus. Gott gibt Wachstum und Gedeihen. Übertrage das Leben, das Gott dir gegeben hat, auf deinen Alltag, auf deine Situation. Schau nicht zurück, leb nicht rückwärts, leb vorwärts. Lass den Heiligen Geist dich inspirieren, ein attraktives, entzückendes, lohnendes Leben zu leben. Lebe ein Leben, das etwas bewegt. Wir sind in der neuen Zeit, leb nicht altmodisch, ja, damals wie die Aposteln lebten, vor 2000 Jahren. Du fährst auch keine Pferdekutsche, höchstens zur Hochzeit oder zur Beerdigung, dass sein Sarg dort gefahren wird. Die Rösslein. Wir sind in einer neuen Zeit. Lebe ein Leben, das alle und alles übertrifft. Hör mal zu. Das alles und alle übertrifft. Wir haben etwas. Wir sind ins dritte Jahrtausend schon. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sehen die Zukunft. Wir sind der Zeit als Kinder Gottes weit voraus. Kümmere dich nicht über die ganzen dummen Heinis, die nichts verstehen, die alles verteufeln, verdammen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und damit wirst du deine Zeitgenossen übertreffen. Sag, Gott kann alles. Gott ist alles. Halleluja. Wir werden nachher das Lied singen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht mit großer Macht. Da können die Spatzen schimpfen, so viel sie wollen gegen die Sonne. Aber die Sonne wird aufgehen. Halleluja. Lebe kein mittelmäßiges Leben. Lebe ein Leben, was Gott dir gegeben hat, überdurchschnittlich. Steck andere Menschen an, sei ein Brandstifter für Gott, hinterlass Spuren in deinem Leben. Ja, lebe überdurchschnittlich. Die Freude am Herrn soll deine Stärke sein. Gott hat dich und mich und uns als Christen als Wunderknaben, Wunderkinder in diese Welt gesetzt. Wir sollen was Besonderes sein. Menschen ein Segen sein. Wir sind Segensträger. Wir sind zur Verherrlichung des allmächtigen Gottes in dieser Welt. Und wir sollen alles geben. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns was Besonderes geschaffen hast. Wir sind in diese Zeit hineingeboren und wir wollen zeitgemäß sein. Halleluja. Mein Leben soll aktuell sein, attraktiv sein, nach deinem Willen ansprechend und entsprechend. Herr, wir wollen einfach für dich leben, so gut wir können. Du hast gesagt, dass ich Salz der Erde sein soll und ich bin gerade dabei, meine Persönlichkeit zu entwickeln, noch mehr, Herr Jesus, für dich zu leben, noch mehr für dich zu arbeiten, noch mehr dir zu dienen. Hilf mir. Hilf meinen Geschwistern, die jetzt diese Predigt gehört haben. Hilf, dass sie aus ihren Löchern rauskommen, aus ihren Höhlen, aus ihren Schneckenhäusern, dass sie ihr Leben, ja, in die Waagschale werfen, wie die Esther, und dass sie anfangen zu leben, was zu tun und Menschen, eine ganze Nation zu retten. Wir brauchen wieder Menschen, die bereit sind, in den Tod zu geben und ihr Leben dran zu geben für dich. Für deine Sache, Herr Jesus. Und du wirst uns, ja, zu Menschen machen, die Spuren hinterlassen. Und ich möchte auch, Herr Jesus, so ein Leben noch leben und noch mein Leben gestalten und Spuren hinterlassen, wo ich gegangen bin. Andere sollen daran gehen können und andere sollen das Ziel erreichen und andere sollen sehen, es ist gangbar mit dir, Herr Jesus. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Halleluja. Amen.